Ja, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Frau Melanie Hummel, meine hochverehrten Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Versteckte Rationierung und chronische Mittelknappheit im Gesundheitswesen, denke ich, da sind wir uns nun alle einig, sind eine unbestreitbare Tatsache. Die anhaltende Rotstiftpolitik der verschiedenen Koalitionsregierungen und die chronische Unterfinanzierung im Gesundheitswesen und der verordnete Wettbewerb haben zu immer größeren Einsparungen geführt. Die Defizite in der Patientenversorgung sind überall und vielerorts für alle sichtbar. Investitionen in dringend benötigte Medizintechnik und in Krankenhäuser werden so lange wie möglich hinausgezögert. Personalabbau, Einschränkungen bei Diagnostik und Therapie, zunehmende Wartezeiten. Dies alles gehört schon längst zum Alltag. Und dabei sind es nur einige Beispiele der Verknappung. Seit Jahren schon ist nicht mehr alles für alle möglich. Doch die Politik weigert sich noch immer, vor allem, und das haben wir heute schon gehört, im Vorfeld von Wahlen, offen über Leistungseinschränkungen zu sprechen. Stattdessen delegiert der Gesetzgeber die Verantwortung an uns Ärztinnen und Ärzte, die wir seit Jahren eine heimliche Rationierung im Gesundheitswesen ertragen. Vor unseren Patientinnen und Patienten müssen wir dafür gerade stehen. Wir müssen die Prügel dafür einstecken. Schon jetzt wird deutlich, dass in einer Gesellschaft des langen Lebens weitaus mehr Mittel in die Instandhaltung und den Ausbau der medizinischen und pflegerischen Versorgung investiert werden müssen, als dies derzeit der Fall ist. Bei gleichbleibender Unterfinanzierung wird sich die Situation in Zukunft weiter verschärfen. Die Schere im Gesundheitswesen zwischen der Mittelknappheit einerseits und steigender Leistungsinanspruchnahme und steigenden Leistungsmöglichkeiten andererseits geht immer weiter auf. Daher stellt sich heute bereits die dringende Frage, wie mit den begrenzten finanziellen Ressourcen umgegangen werden soll. Die Beantwortung dieser Frage ist eine der wichtigsten, wenn nicht überhaupt die wichtigste Herausforderung für das Gesundheitswesen in den kommenden Jahren. Doch in den Wahlprogrammen von SPD, CDU oder auch CSU habe ich dazu wenig gelesen. Kürzungen? Aber nein. Einsparungen? Ach was. Reformen? Ja bitte nicht. Auch in den Programmen der Opposition findet sich kein brauchbarer Vorschlag, wie die zu erwartenden Millionenlöcher in der Sozialversicherung gestopft werden können. Der US-Ökonom Douglas Elliott wunderte sich kürzlich darüber, dass die deutsche Wirtschaft zwar härter von der Weltwirtschaftskrise betroffen sei als die amerikanische, die Stimmung im Land aber erheblich besser sei. Ich würde darauf wetten, so schreibt er, ich würde darauf wetten, dass die deutsche Selbstzufriedenheit in 6 bis 12 Monaten deutlich geringer sein wird. Es zeichnet sich ab, dass so gut wie allen Zweigen der Sozialversicherung es Probleme geben wird. Mit Sicherheit wird es auch das Gesundheitssystem heftig treffen. Alleine in diesem Jahr wird der Finanzminister einen Hilfskredit bis zu 4 Millionen Euro an den Gesundheitsfonds überweisen, um die Einnahmeausfälle abzudecken. Im kommenden Jahr könnte diese Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben, wie man ja nun hört, sogar noch viel größer werden. Denn trotz der Wirtschaftskrise dürfte der Ausgabenanstieg im Gesundheitssystem ja unverändert hoch bleiben. Die Pflegeversicherung zwar soll nach der Reform des vergangenen Jahres bis 2014 ausreichend finanziert sein, jedoch liegen dieser Annahme sehr viel positivere Wachstumszahlen zugrunde, als wir sie derzeit wirklich haben. Es bleibt die Frage, wie die Politik wohl auf die Lage reagieren wird. Vielleicht hilft dabei ja ein Blick in die Vergangenheit. Schon Ende 2003 hatten die gesetzlichen Krankenkassen Schulden von insgesamt 8 Milliarden Euro aufgehäuft. 2004 zog die Regierung die Notbremse. Sie strich zahlreiche Leistungen, wie etwa das Sterbegeld. Die Praxisgebühr wurde eingeführt. Und um die Arbeitgeber zu entlasten, zahlen seit Juni 2005 die Versicherten 0,9 Punkte ihres Beitragssatzes selbst. Die Schulden der Kassen sanken. Doch erst die Erholung am Arbeitsmarkt sorgte wieder für stabilere Verhältnisse in den Gesundheitskassen. Meine Damen und Herren, das Recht der Patientinnen und Patienten auf eine individuelle, an ihren tatsächlichen Bedürfnissen orientierte Versorgung wird nicht durch uns Ärztinnen und Ärzte in Frage gestellt, sondern durch die staatlich verantwortete Wettbewerbsorientierung mit Risikoselektion. Die kontinuierliche Ausdünnung der flächendeckenden Versorgung tut hier ein Übriges. Wir Ärztinnen und Ärzte in Deutschland wollen keine Rationierung. Wir wollen keinen Abbau medizinisch notwendiger Kapazitäten. Jeder Kranke soll und muss behandelt werden. Aber die derzeit von der Politik zementierte Mangelversorgung lässt das angesichts von medizinischem Fortschritt und demografische Entwicklung auf Dauer nicht zu. Mit den Mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen, werden wir den medizinischen Fortschritt in Zukunft nicht mehr in die Praxen und Kliniken bringen und dort etablieren und anwenden können. Die Ärztinnen und Ärzte sind bereit, konstruktiv und vor allem sachgerecht an einer Lösung der Probleme Gesundheitswesen mitzuarbeiten. Die Politik darf aber nicht länger propagieren, mit begrenzten Mitteln seien unbegrenzte Leistungen zu erbringen. Dieses infinite Leistungsversprechen muss endlich einmal aufhören. Denn nach wie vor wird die Last der schleichenden Rationierung infolge der Unterfinanzierung bei uns Ärztinnen und Ärzten abgeladen. Wir sollen den staatlich verordneten Mangel unseren Patientinnen und Patienten erklären. Kollektiv- und Selektivverträge, Regelleistungsvolumina, Gesundheitsfonds, Ärztinnen und Ärzte, die auf Straßen und Plätzen auf ihre Situation aufmerksam machen und eben die Priorisierungsdebatte medizinischer Leistungen. Das sind nur einige der Schlagworte, die unsere derzeitige Situation im Gesundheitswesen charakterisieren. Fraglich ist allerdings, ob drastische Aussagen wie "Ich schäme mich für eine Standesvertretung, die immer nur nach mehr Geld schreit" oder ob Plakataktionen wie "Was ist die kranke Frau in Deutschland wert?" der Sache dienlich sind. Grundsätzlich in Frage zu stellen ist auch der Wahlkampf im Wartezimmer. Wählen Sie, was Sie wollen, aber nicht SPD. Diese und ähnliche Plakate haben Kolleginnen und Kollegen in ihren Wartezimmern aufgehängt aus Ärger über die Gesundheitspolitik von Ulla Schmidt. Bei allem Verständnis für die absolut unbefriedigende Situation und die verheerenden Folgen dieser Gesundheitspolitik lehne ich solche drastischen Aktionen ab. Sie demontieren das Bild der Ärztinnen und Ärzte in der Öffentlichkeit. Sie führen zu einem Vertrauensverlust bei unseren Patientinnen und Patienten. Und sie helfen so konterkarierend, unser an sich gutes und funktionstüchtiges Gesundheitssystem zu zerstören. Fakt ist, wenn der Mangel zum Dauerzustand wird, müssen wir einen Weg finden, die knappen Mittel nach gesellschaftlich konzentrierten Kriterien gerecht zu verteilen. Und ob das ausschließlich im vorpolitischen Raum gelingt, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Fakt ist, dass wir gemeinsam Prioritäten unter sozialen, ethischen, ärztlichen sowie medizinisch-gesundheitswissenschaftlichen Kriterien entwickeln müssen. Diese müssen dann mit allen offenen mit allen Gruppen offen diskutiert werden. Eine solche Priorisierung darf nicht mit Rationierung verwechselt werden. Dies hat, denke ich, unser Festredner, Herr Professor Wiesing, nun hinreichend erklärt, und ich darf Ihnen an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für Ihren Vortrag danken. Und sicherlich, meine Damen und Herren Delegierten, werden wir morgen auf der Arbeitstagung noch ausreichende Gelegenheit finden, über dieses Thema zu diskutieren. Die Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang eine Priorisierung im Gesundheitswesen in Deutschland stattfinden muss, liegt ganz sicher nicht allein bei uns Ärztinnen und Ärzten. Sie liegt in erster Linie bei der Politik. Ich schaue da so nach unten und links und ja. Die Politik, meine Herren Abgeordneten, Frau Staatssekretärin, die Politik wird sich dieser Diskussion stellen müssen, früher oder später. Dies ist auch eine der Forderungen, die wir an eine künftige Bundesregierung und an einen künftigen Bundesgesundheitsminister oder Bundesgesundheitsministerin, wie es ja wohl eher ausschaut, stellen müssen. Schluss, meine Damen und Herren, mit dem uneingeschränkten Leistungsversprechen. Her mit einer ehrlichen Diskussion über Priorisierung statt heimliche Rationierung. Und Frau Staatssekretärin, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht. Vor der Priorisierungsdebatte gibt es noch andere Möglichkeiten. Uns geht es vor allem darum, Priorisierung statt Rationierung. Das ist das Problem, weil wir haben derzeit eine Rationierung, die auf unserem Rücken ausgetragen wird. Und da ist die einzige Möglichkeit herauszukommen, die Priorisierungsdebatte. Und deswegen muss diese von uns gefordert werden. Ich denke, das ist jetzt klar geworden. In wenigen Tagen, meine Damen und Herren, werden die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und eine neue Bundesregierung im Amt sein. Dringende Fragen stehen an, nicht nur in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, sondern auch hinsichtlich der Zukunft unseres Sozialstaates und unseres Gesundheitswesens. Und deswegen darf ich nun einige weitere Forderungen, so schlagwortartig, die wir an diese neue Bundesregierung stellen, jetzt schon nennen. Überarbeitung des Gesundheitsfonds. Weil ich jetzt schon bewusst das Wort Abschaffung gar nicht in den Mund genommen habe, aber Sie wissen, was ich damit meine. Überarbeitung der Honorarreform. Beibehaltung der dualen Krankenhausfinanzierung, die auf Bayern als Beispiel dasteht, wie die funktionieren kann, wie gut, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Bürokratieabbau in Klinik und Praxis. Meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass ich zuerst einmal nachschauen muss, bei welcher Kasse der Patient und wo versichert ist, damit ich weiß, welche Medikamente ich ihm verschreiben kann. Das ist nun wirklich nicht ärztliches Handeln mehr. Und es kann auch nicht sein, dass ich, je nachdem, welche Kasse für den Patienten zuständig ist, einen Rentenantrag von 3 oder 7 Seiten mit vollkommen unterschiedlichem Inhalt ausfallen muss. Diese bürokratischen Hürden müssen endlich beseitigt werden. Nur so können wir den Arztberuf für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen wieder attraktiv machen, die Rahmenbedingungen verbessern, dass sie auch wieder in die Patientenversorgung gehen und nicht abwandern in alternative Berufsfelder ins Ausland, was immerhin 20% der jungen Kolleginnen und Kollegen mit medizinischem Staatsexamen tun. Und die fehlen uns in der Patientenversorgung. Meine Damen und Herren, wir fordern nun eine schnellstmögliche Anpassung und Inkraftsetzung der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte. Sie wissen, dies ist weit über 20 Jahre alt. Sie entspricht überhaupt nicht mehr dem wissenschaftlichen Stand. Und es ist eine Unerhörtheit der Politik, hier ihre Aufgabe, die Gesetze entsprechend anzupassen, nicht nachzukommen. Dies muss sein. Schluss mit der Deprofessionalisierung von uns Ärztinnen und Ärzten, meine Damen und Herren. Dieser Begriff klingt so schön wissenschaftlich, Deprofessionalisierung. Aber er wurde heute schon angesprochen, liebe Frau Hummel, von Ihnen. Substitution, zum Beispiel ärztlicher Leistungen. Meine Damen und Herren, ich kann eine ärztliche Leistung nicht delegieren. Eine ärztliche Leistung ist und bleibt eine ärztliche Leistung und kann nur durch einen Arzt wahrgenommen werden. Delegieren kann ich nicht ärztliche Leistungen, die die Ärzte derzeit vollkommen unverständlicherweise durchführen müssen. Also, Ende der Deprofessionalisierung. Ärzte sind für den Arztberuf, für die Arbeit am Patienten die richtigen und nicht Agnes, Vera oder wie auch immer die ganzen Überlegungen heißen mögen. Und dann natürlich, meine Damen und Herren, Stärkung der Freiberuflichkeit. Aber dies ist uns ja von Frau Staatssekretärin Hummel heute schon ja nahezu versprochen worden. Sie wird sich für die Stärkung der Freiberuflichkeit einsetzen. Weg von der Staatsmedizin hin zur Freiberuflichkeit. Und ich denke, Herr Kollege Bertermann, dass Sie auf der gleichen Richtung ja mitvotieren. Meine Damen und Herren, wir müssen den Arztberuf wieder attraktiv machen. Wir müssen die Attraktivität des Arztberufes wiederherstellen, sodass mehr junge Kolleginnen und Kollegen in diesen Beruf am Patienten hineingehen und dass auch wir alle, die wir noch mitten im Beruf stehen, wieder eine attraktive Tätigkeit haben und uns nicht mit Bürokratie und Rationierung weiter herumschlagen müssen. Dies ist unsere Forderung. Und letztendlich, es muss natürlich auch wieder einmal eine Vertrauenskultur ins Gesundheitswesen Einzug halten. Schluss mit Kontrollen, mit überbordenden Kontrollen, sage ich ja nichts, mit überbordenden Kontrollen. Schluss mit Überprüfung jeden einzelnen Striches, den wir tun. Vertrauen ist wieder erforderlich in diesem Gesundheitswesen. Wir Ärztinnen und Ärzte sind bereit, unseren Sachverstand hierfür einzubringen. Denn nur gemeinsam mit Ihnen, meine Damen, meine Herren von der Politik, können wir es schaffen, die großen Herausforderungen von demografischer Entwicklung und medizinischem Fortschritt zu meistern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt habe ich es mir extra rot aufgeschrieben. Der 67. Bayerische Ärztetag ist eröffnet, meine Damen und Herren. Ich darf Sie jetzt wieder ein Stück tiefer zum Empfang bitten. Ich wünsche Ihnen angeregte Diskussionen, einen guten Appetit. Diskutieren Sie über Priorisierung, Rationierung. Frau Kollegin Hummel, Herr Professor Wiesing, stehen Ihnen noch für Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank.